Das Thema für heute, einfaches Thema, kann jeder verstehen. Erlösung durch die Leiden Jesu Christi. Ich habe früher sehr einfach gesagt, Jesus ist für mich gestorben. Dann erlebe ich meine Enkelkinder in einer anderen Gemeinschaft. Nach der Taufe sind die nicht besser geworden, überhaupt nicht. Und die machen sich keine Probleme. Die Mädchen sagen, Opa, ist das kein Problem, Jesus ist für mich gestorben. Er tut sich nichts. Und ich war neugierig, also wollte dieses Thema ein bisschen vertiefen und habe ich gut sehr viele Ideen. Ich könnte 2-3 Stunden darüber reden, muss ich mich konzentrieren auf circa 30 Minuten. Jesus, wo kommt das Wort Jesus? Auf Hebräisch, Jesus hieß Yeshua. Yeshua, was bedeutet das auf Deutsch? Wer weiß das? Yeshua. Ja, heutzutage sagt man Josua. Ja. Yeshua heißt, Jahwe ist der Retter. Jahwe ist Rettung. Ja. Dann hat man ins Lateinische übersetzt und hat man Jesus daraus gemacht. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen von Anfang an erklären. Wir wissen alle, dass es eine Zeit gab, wo es kein Universum existierte. Also gab es keine Materie, gab es nur, wir sagen heutzutage Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. In Wirklichkeit, diese Bezeichnungen Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren nur im Erlösungsplan. Von Jesus wissen wir, er war das Wort, aber das ist auch kein Name. Ja? Also durch das Wort hat Gott Vater alles erschaffen und der Heilige Geist hat dabei geholfen. Ich persönlich habe früher mir den Kopf zerbrochen, was war früher, als es noch keine Zeit gab, keine Materie, gab es nur die drei Personen der Gottheit. In Wirklichkeit, die Bibel sagt eindeutig, drei Geister, die so in einer Einheit und Harmonie existieren, dass sie total glücklich waren. Ich bin so dankbar, dass Gott noch Wesen geschaffen hat. Aber was war vorher, dass die drei Geister immer existiert haben? Also dieses Kopfzerbrechen macht unglücklich. Da habe ich einmal gelesen, ein großer Denker des Christentums sagte, wenn du erklären willst, die Trinität, Dreieinigkeit, mit der Zeit verlierst du den Verstand. Wenn du sie aber nicht akzeptierst, gehst du womöglich verloren. Ja, also bleibt Gott ist das größte Geheimnis des Universums. Ich glaube nicht, dass jemand im Universum versteht, was Geist bedeutet. Wir sind materielle Wesen. Gott hat uns das nicht offenbart, weil wir das nicht verstehen können. Ja? Dann wissen wir, dass Gott aus nichts, aus Liebe, dann hat er angefangen, Universum zu schaffen. Und im Mittelalter sagte man, Creatio ex nihilo. Also Gott hat aus nichts geschaffen. Ja, wenn du den heutigen Menschen das sagst, also die rationell denken wollen, ja, die sagen, tut mir leid, also du erzählst mir was, dass Gott so ein Zauberer wäre. Ja, aus nichts kommt doch nichts. Ja, und wer ein bisschen Schule hatte, hat gelernt in der Physik, was ist Materie? Materie ist Energie, konzentriert auf sehr engstem Raum. Ja? Also Gott hat erstmal die Energie geschaffen und diese Energie, die unerschöpflich ist bei Gott, der kann direkt in organisierte Materie umwandeln. Ja? Das kann der moderne Mensch nur vorstellen, weil die sagen, ja, Materie hat immer existiert. Wir sagen, Gott hat erstmal immer existiert. Ja? Aber wir haben eine gemeinsame Basis zur Diskussion. Die halten uns nicht für verrückt, für nicht normal, dass wir so sagen. Ja? Die Liebe kann nur Wesen mit freiem Willen schaffen. Das heißt, von vornherein bestand die Möglichkeit, dass ein geschaffenes Wesen sich also gegen Gott auflehnt, also rebelliert, regelrecht rebelliert. Diese Möglichkeit war theoretisch möglich. Ja. Petrus sagt in 1. Petrus 1,20, das Kreuz, der Plan mit dem Kreuz, mit der Erlösung durch das Kreuz, bestand schon vor der Erschaffung des Universums. Also bevor Gott anfing, Universum zu schaffen, hat erstmal den Erlösungsplan durch das Kreuz festgelegt. Das ist eine biblische Aussage. Petrus hat bestimmt nicht alles verstanden, aber hat das weitergegeben. Wir wissen, Rebellion hat im Himmel angefangen, gehen nicht ins Detail. Dann hat der Luzifer versucht, im ganzen Universum Anhänger zu finden, hat nur auf diesem Planeten Anhänger gefunden, hat sich riesig gefreut. Und nach der Rebellion von Adam und Eva, die haben sich bewusst auf die Seite der Rebellen gestellt, wenn man das vertieft, ja, was im Paradies passiert war. Und in dem Moment, was sollte Gott machen? Gab es drei Möglichkeiten nach der Rebellion von Adam und Eva. Einmal zu vergeben. Ja? Das wäre sehr lieb. Also die Liebe wäre sehr lieb gewesen, aber wo bleibt die Gerechtigkeit? Weil Gott hat sich einmal so vorgestellt bei Mose, ich bin hundertprozentig lieb und hundertprozentig gerecht, aber immer gleichzeitig. Ja? Zweite Möglichkeit, Todesstrafe, so wie Gott angekündigt hat. Seid ihr ungehorsam, rebellisch, kommt der Tod. Aber Gott hat nicht gesagt, ich sterbe sofort. Ne? Da hat er der menschlichen Rasse noch eine zweite Chance gegeben. Ja? Ihr lebt eine Zeit lang und dann habt ihr Zeit zu überlegen und euch zu bekehren. Adam und Eva haben sich direkt bekehrt, aus Angst, sicher. Ja? Und damit diese Idee, also und dann gab es noch die dritte Möglichkeit, wo Luzifer sehr, sehr neugierig war, wieso, das geht doch nicht. Ist nicht logisch, dass du Gott gleichzeitig lieb und gleichzeitig gerecht, entweder oder geht es noch. Ja? Und hast dich sehr gewundert, dass Gott diesen Erlösungsplan durch das Kreuz vorgestellt hat. Und er war da sehr gespannt, hat 4000 Jahre immer darauf gewartet, wie soll das Gott in die Praxis umsetzen. Und damit diese Idee damit diese Idee der Erlösung nicht verloren geht bei den Menschen, hat er dieses Ritual, der Opferritual eingeführt. Ein unschuldiges Tier muss das Blut, Symbol für das Leben, geben und das stirbt an deiner Stelle. Also der Lösungsplan so in Grunde genommen erklärt. Am Anfang hat Adam und Eva das gut verstanden, haben gut verstanden, dieses Tier kann uns doch nicht retten. Ja? Aber mit den Jahren, immer wieder haben die Menschen total falsch gedeutet. Ja, Gott erlöst uns durch das Blut der Tiere, die wir opfern. Das heißt, oder das sind gute Werke, die wir bringen. Gott will das, okay. Und auch zur Zeit Jesu, nach 4000 Jahren. Niemand hat im Lande verstanden, warum sie opfern müssen im Tempel, in der Hauptstadt. Absolut niemand, nicht mal die Mutter, nicht mal die Apostel, die ja unterrichtet hat, drei Jahre lang, am Ende haben sie Bahnhof verstanden. Das soll nicht sterben. Der Messias muss doch der politische Führer der Juden sein und so. Und das war so im Kopf so, dass die konnten die Theorie von Jesus nicht verstehen. Gut, Jesus hat viel Geduld mit den Menschen gehabt, mit seinen besten Freunden. wann ist Jesus auf die Welt gekommen? Was wissen wir aus der Geschichte? Im Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung. Weil in dem Jahr war Herodes gestorben und die Bibel sagt, ja, Herodes wollte da das Kind Jesus töten. Also beim Jahr 0 haben sich die Leute vertan um 4 Jahre. Also Jesus ist geboren im Jahre 4, aber vor unserer Zeitrechnung. Ja. Und gut, wir haben schon bei der Lektion schon gehört, der Teufel wollte Jesus liquidieren durch Herodes. Und Gott hat sich eingegriffen und in Ägypten also gerettet. Für mich also die ganze Menschwerdung Jesu ist auch ein Rätsel. Wer kann sich von euch vorstellen, dass der ewig seiende Geist einen materiellen Körper annimmt? Ja, und die Bibel sagt eindeutig, wenn man die Bibel gut studiert, dass Jesus ja, zwei Naturen hatte, eine menschliche Natur und göttliche Natur. Aber was meint ihr, gab es zwei Personen? Einmal eine Person, die unsichtbare Person, der Geist, die zweite Person der Gottheit und einmal sichtbar die menschliche Person. Also so dachte ich früher. Ja? Was meint ihr? Was für eine Person mit zwei Naturen oder ein Körper sichtbar und unsichtbar, der zweite Körper. Was meint ihr? Also unsere Kirche lehrt, Jesus hatte eine doppelte Natur, die göttliche und die menschliche, aber in einer Person. Für uns wieder ein Geheimnis, werden wir vielleicht im nächsten Leben mehr verstehen. Ja? Auf jeden Fall, Jesus musste immer als Mensch existieren, erstmal ein Klumpen Materie, Medizin heißt das Morula, und da in diesem Klumpen Materie war der allmächtige Geist, der zweite Person der Gottheit, für uns unvorstellbar. Und dann ist Jesus Embryo geworden und auf die Welt gekommen, auf die Mutter angewiesen mit Windeln und so. Und mit 12 Jahren hat er den Verstand zu Ende, also jeder Mensch im Durchschnitt mit 12 Jahren versteht, man, also kann man wie ein Erwachsener etwa denken. Im Tempel war er dazu Besuch mit den Eltern. Als er die Rituale der Aufforderung gesehen hat, hat der Heilige Geist ihm erklärt, das sind nur Symbole für dich, du bist auf die Welt gekommen, damit du stirbst. Ja, und zurückgekommen nach Hause und dann hat weiter als sie heißt Zimmermann gearbeitet. Der hat sich den schwersten Job der damaligen Zeit also ausgesucht. Eine sehr arme Familie. Und er wollte das Experiment Mensch durchmachen. Und alle Phasen der menschlichen Existenz hat er durchgemacht. Mit 30 Jahren durfte man in der damaligen Zeit lehren. Also er ist da, wo hat er nicht studiert in einer Synagoge? Da hätte er die falsche jüdische Religion gelernt. Die Mutter, so habe ich verstanden, die Mutter hat ihm die hebräische Sprache beigebracht. In Ungarn sprach er damals Aramäisch, so ein Dialekt. Und Jesus kann mich vorstellen, der von klein auf hat mit der Zeit gelernt zu lesen und hat die Heiligen Schriften von den Synagogen abgeholt und selber studiert. Und mit der Zeit, ich kann mir vorstellen, dass er auswendig das kannte, um Pharisäer zu werden, musste man auswendig die 5 Bücher Mose wissen, das wissen wir aus der Geschichte. Aber Jesus hat bestimmt mit seinem guten Gedächtnis auch die anderen Bücher des Alten Testamentes alle auswendig gekannt. Mit 30 also hat er angefangen zu lehren und hat sich schon schnell als übernatürliches Wesen ausgewiesen. Auf der Hochzeit von Kana, ja, hat er das erste Wunder getan. Die Apostel glaubten, also die Jünger glaubten an ihn, aber immer verstanden nicht die Rolle von Messias. Jesus hat zwei Bezeichnungen im Neuen Testament, Sohn Gottes und Sohn des Menschen, Menschensohn. Er persönlich hat sich nie vorgestellt mit dieser Bezeichnung, ich bin der Sohn Gottes. In der damaligen Zeit und der damaligen Sprache, das bedeutete, ich bin Gott. Ja, Blasphemie, Gotteslästerung. Man hätte ihn umgebracht schon direkt von Anfang an. Ja, also der hat sich immer vorgestellt, ich bin der Menschensohn. Ja, und der Vater im Himmel hat dreimal, so viel ich weiß, ihn vorgestellt. Einmal bei der Taufe, das ist mein eingeborener Sohn, mein lieber Sohn. Ja, ich sollte ihm gehorchen. Ja, und dann war nochmal auf dem Verklärungsberg, nochmal hat der Vater ihn so, was ist mein Sohn, vorgestellt. Und so viel ich weiß, als die ersten Heiden in den Tempel kamen und nach Jesus fragten, ist der Vater nochmal erschienen und hat laut vom Himmel her gesagt, das ist mein lieber Sohn. Und Jesus hat dem Apostel gesagt, das ist für euch gesagt worden, was, zu glauben, dass ich tatsächlich göttlich bin. Ja, der kommende, der Messias, der kommen sollte. Habe ich vorhin gesagt, er hat immer die Wahrheit gepredigt, und weil er übernatürliche Wunder tun konnte, hat eine Menge Zuhörerschaft gehabt, unwahrscheinlich viel. Ja, und er musste dann die jüdische Religion kritisieren. Die waren total weg, ja, von der Wahrheit. Ja, die waren total gesetzliche Religion geworden und verstanden das Prinzip der Erlösung überhaupt nicht. Nach 3,5 Jahren war es soweit, dass die Zeit war zu Ende. Jesus wollte immer wieder den Aposteln sagen, ich muss getötet werden. Also die Obrigkeit wird mich töten. Die Apostel wollten das nicht kapieren, wollten ihn zurückhalten. Ja, und als Petrus einmal gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, sagte Jesus, du hast das gesagt vom Heiligen Geist, aber du hast das überhaupt nicht verstanden, was das ist. Also, wir kennen alle, ich möchte nicht ins Detail gehen über die 3 Jahre, aber einmal kam zuletzt die Karwoche, das kennen wir alle. Nach laut Evangelien, am Donnerstag in der Karwoche hat Jesus getan? Der triumphale Einzug in die Hauptstadt, in Jerusalem. Montag hat er weiter gelehrt und Wunder getan. Am Dienstag hat er die zweite Tempelreinigung gemacht. Und dann am Donnerstag wurde es schlimm für ihn. Gründonnerstag, glaube ich, heißt das. An dem Abend, wo Passafest stattfinden sollte, er hat nicht mehr Passalamm gegessen mit den Aposteln, sondern hat Abendmahl eingeführt. Nach Abendmahl ist Jesus mit den 12 Aposteln in den Garten Gethsemane, allgemein bekannt. Und da hat er Ängste bekommen. Und die 3 Apostel, seine besten Freunde, waren in der Nähe. Die haben nicht verstanden, was ist mit Jesus los. Der war immer so ruhig und jetzt plötzlich hat er Angst. Und dann immer wieder ist er zu den Freunden gekommen, betet für mich, ich brauche Unterstützung. Als Mensch brauche ich Unterstützung. Ja? Und die waren so halb eingeschlafen, irgendwann kam ein großes Licht. In diesem Buch, das Leben Jesus stand, ist das ein großer Engel, also der die Stelle von Lucifer eingenommen hat, der ist gekommen, musste ihn unterstützen. Der hatte so einen psychischen Stress, Und er hatte auch Angst. Aber wovor hat er Angst? Nicht, dass er gekreuzigt werden soll. Davor hat er überhaupt nicht Angst, weil er immer wieder gesagt hat, im Laufe der 3 Jahre, ich werde überliefert und werde mich töten. Wahrscheinlich hat er ihnen auch gesagt, durch Kreuzigung. Und was meint ihr, wovor hatte Jesus doch Angst? Weil er war doch ein Held in seiner Natur. So, ich bin zur Überzeugung gekommen, dass er Angst vor der Trennung vom Vater hatte. Er war so befreundet mit dem Vater. Er besprach jeden Morgen mit dem Vater, was soll ich heute machen? Und so, und dann, er musste diese Phase machen, von Donnerstag Nacht bis Freitag, Karfreitag, bis zur Auferstehung, ja, bis zur Auferstehung, Trennung vom Vater komplett, ja, und die Apostel haben berichtet, er kam zum dritten Mal nach der, ja, gehört und jetzt war es, dass er rang in Gebet, zum dritten Mal kam er mit Blut, Schweiß. Also der hat Blut ausgeschwitzt. Ja, das nennen wir also in der Medizin Hemhidrose. Ja, gut, das ist einmalig in der Geschichte passiert. Und Jesus war unwahrscheinlich viel am Leiden, seelisch, ja, körperlich noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Universum Schluss gemacht hat mit Gesängen, mit Musik. Die waren gespannt. Der Schöpfer des Universums ist in einer grausamen Situation und die warteten gespannt zu was kommt. Am Donnerstag in der Nacht, vor Mitternacht wahrscheinlich, kurz vor Mitternacht wurde er verhaftet. Dann hat er mitten in der Nacht illegal Prozess bekommen. Es war ein Gesetz bei dem Judentum. Nur tagsüber durfte man jemanden also richten. Und die Freunde vom Parlament, Josef, glaube ich, und Nikodemus, die wurden nicht eingeladen. Und dann haben falsche Zeugen gebracht. Der hohe Priester Kaiphas war verzweifelt, was machen wir jetzt? Und dann hat er eine Frage gestellt. Sag uns ehrlich, bist du der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes? Zum ersten Mal hat Jesus öffentlich gesagt, ja, ich bin es. Und dann werdet ihr mich noch sehen, wenn ich wiederkomme. Ja? Der hohe Priester, was hat er gemacht? Zerrissen seine Kleider durfte er nicht, laut Gesetz. Und hat deutlich vor dem Parlament gesagt, das ist Gotteslästerung nach unserem Gesetz, jüdischem Gesetz, Todesstrafe. Wir dürfen das nicht vollziehen. Kennen wir die Geschichte, wurde vorgestellt bei Pilatus. Pilatus repräsentierte die römische Macht nach unserem Gesetz. Das ist kein Verbrechen. Er darf nicht zu Tode verurteilt werden. Dann haben die angefangen, dann in einmal zu schreien, kreuzige ihn, also die schrien wie verrückt, kreuzige ihn. Na warum? Der hat doch nicht gesagt, dann, wenn du das nicht tust, wir pressen dich an den Kaiser, der hat behauptet, er hat sein Reich, ja. So, Jesus sagt den Pilatus, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, und Pilatus hat verstanden, dass eine geistliche Sache, religiöse Sache hat, also ist überhaupt kein Verbrechen. Und aus Angst vor Reklamation hat Pilatus doch erlaubt, okay, er soll gekreuzigt werden, Hände gewaschen, ich bin nicht schuld an der ganzen Geschichte. Und er hoffte noch, dass die Menschen da Mitleid kriegen bei der Geiselung. Ja? Geiselung, so, dass es war auspeitschen mit einer speziellen Peitsche. Wir hatten mehrere harte Federn an der Spitze, Metallstücke und nach jedem Schlag kamen kleine Stücke Fleisch von seinem Körper, von seinem Rücken. Und Pilatus hat gedacht, jetzt kriegen sie doch Mitleid mit so einer Person. Nein, die haben noch lauter geschrien. Ich kann mir vorstellen, dass die Dämonen da, entweder die in Besitz genommen haben, die Priester und die Schriftgelehrten, und fragte mich, wo sind die Patienten, die er geheilt hat, 3,5 Jahre, vielleicht Hunderttausende. Wo waren die? Hatte Angst wahrscheinlich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch mitgeschrien haben, kreuzige ihn. Ja? Und dann kam der Weg Richtung Golgatha, das war der Hügel da. Er war zusammengebrochen und hat ein Ausländer hat ihm das Kreuz weitergetragen. Und das war Freitagvormittag. Wann war die Kreuzung? Wann war Jesus? Um wie viel Uhr war Jesus am Kreuz? Also laut Evangelien circa eine Stunde, fast eine Stunde vor Mittag, vor 12 Uhr. Ja? Und dann um 12 Uhr Mittag war plötzlich eine Finsternis aufgetreten. Im ganzen Lande haben Angst gekriegt, also die Priester und die anderen Hasser, die ihn gehasst haben. Und in dieser Dunkelheit, steht es im Leben Jesu, in diesem Buch, war der Vater und der Heilige Geist. Und die haben mitgelitten mit dem Sohn. Jesus musste diese Einsamkeit seelisch durchmachen. Ich bin quasi verlassen von allen. Auch meine Freunde haben mich alle verlassen. Nicht mehr meine Mutter hat mich verstanden. Aber am Kreuz sind zwei Personen geblieben, so viel ich weiß. Die Mutter hat nur geheult. Und der jüngste Jünger, der war Johannes, ne? 17 Jahre war er, als er erwählt worden ist. Und er ist bis zuletzt da geblieben. Er verstand auch nicht, warum er sterben muss. Und so war man sich befreien lassen, der hätte die Macht gehabt. Und um 15 Uhr kam plötzlich ein Erdbeben und Finsternis war weg. Und da hat er dann ausgeatmet, seinen Geist aufgegeben, sagte er, ist gestorben. De facto, also gestorben und kam ein Erdbeben. Also beim Erdbeben sind viele Heilige aus dem Alten Testament also ins Leben gekommen und haben sich gezeigt an andere Menschen und war als Zeugen. Wir sind auch verstanden, ich bin der Elisa, der Prophet Elisa oder weiß nicht welche Heiligen von der Geschichte, und damit die Nation nochmal Beweise bekommt, ja, dass Jesus auferstanden ist. Ja. Also die haben sie gezeigt, beim Erdbeben war noch nichts passiert, die Gräber sind aufgegangen, bei der Auferstehung am Sonntagmorgen. Dann sind die Heiligen auch zusammen mit Jesus auferstanden. Jesus hat sich keinem, nur seinen Freunden danach gezeigt, ja, nach der Auferstehung, weil da hätte keinen Sinn gehabt. Und dann sind diese auferstandenen Gläubigen bei der Himmelfahrt dann mitgefahren in den Himmel. Okay, das ist sehr kurz so die Karwoche, die Ereignisse von der Karwoche. Jetzt Paulus erklärt in mehreren Briefen den Sinn des Todes Jesus. Das haben wir alle verstanden. Sein Tod war ein besonderer Tod, war nicht der normale Tod, den wir sterben. Ja? Warum sterben wir? Nicht weil Römer 6 und 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe früher nie daran gedacht. Dieser Vers bezieht sich auf den Tod am jüngsten Gericht. Dann werden die Menschen gelebt haben, die Strafe bekommen für die Sünde. Der erste Tod ist nur ein Schlafzustand, ja, sagte Jesus. Und Jesus ist nicht diesen normalen Tod gestorben, den wir alle sterben. Was ist die Ursache? Degeneratio, Verschleiß des Körpers. Ja, wir kriegen die Gnadenzeit irgendwann, biologische Uhr geht zu Ende. Das ist noch keine Strafe für die Sünde. Ja. Und Jesus de facto den Tod, den die Ungläubigen beim jüngsten Gericht sterben, also das ist der zweite Tod, sagt die Offenbarung. Das ist ein bisschen unklar. Ich habe in einer Gemeinde das noch gehalten. Das verstehen wir nicht mit dem zweiten Tod und so weiter. Ja, also den zweiten Tod hat bis jetzt nur Jesus also erlebt. Ja, und die anderen werden dann erleben, wenn sie Jesus nicht haben wollen. Und was bedeutet sein Tod war Sühnetod, Sühne. Also Jesus hat gesühnt, sagt Paulus, für die Sünden aller Milliarden von Menschen, die hier gelebt haben, auf dieser Planeten und noch leben werden. Und gleichzeitig durch diesen Sühnetod hat er uns, sagt er, mit Gott, also Gott hat sich versöhnt mit uns Menschen. Was heißt das? Waren wir auf Kriegsfuß? Die Menschen, die wir wussten auch nicht und die damaligen Menschen wussten auch nicht. Aber der heilige Gott und der sündige Mensch passt nicht zusammen. Ja? Und wir waren, ohne zu wissen, auf Kriegsfuß, also mit dem heiligen Gott. Und es war nötig, Frieden zwischen uns Menschen, rebellischen Menschen, die Gott nicht lieben und ihm. Und durch Jesus haben wir wieder also freien Zugang zu Gott Vater. So der Weg wurde frei gemacht durch den Tod Jesu. Andere Aussagen über das Kreuzesgeschehen von Paulus, der hat durch seinen Tod eine Generalamnestie, also verabschiedet, das heißt der Generalamnestie, absolut alle Menschen, die schlimmsten Sünder wurden auch also wurden begnadigt. Ja? Voraussetzung ist, dass du die Gnade in Anspruch nimmst. Und davon hätte Hitler zum Beispiel profitieren können. Oder die anderen Diktatoren, Stalin und so weiter. Gut, aus der Geschichte wissen wir, Hitler hat nicht Buße getan, Stalin auch nicht, Mao und so weiter, die anderen Diktatoren nicht. Aber der jetzige Putin, wenn er sich noch bekehrt, der wird auch selig werden können. Also er kann gerettet werden, wenn er noch in den nächsten Jahren Jesus in Anspruch nimmt und bereut seine Untaten. Was war also bei Kreuzigung, was konnte das Universum noch sehen am Kreuz? Dass Gott persönlich die Schuld der Geschöpfe auf sich nimmt, ja, und damit zeigt er seine Liebe, und dann Gott hat gleichzeitig die Gerechtigkeit gegen die Sünde gezeigt. Also maximale Liebe und maximale Gerechtigkeit wurden am Kreuz gezeigt, und hat sich bestimmt der Teufel gewundert, dass das möglich ist. Er hat sich nie vorgestellt, dass Gott so sich erniedrigt und ist bereit, dass er das Letzte wird auf diesem Planeten. Und ist bereit, er liebt seine Geschöpfe mehr als sich selbst und geht in den Tod. Ja, darüber haben sich gewundert alle im Universum. Also Liebe und Gerechtigkeit gleichzeitig, wie der Psalmist in einem Psalm schreibt, Liebe und Gerechtigkeit küssen sich am Kreuz. Also es war doch möglich, gleichzeitig lieb und gleichzeitig gerecht zu sein. Was war passiert noch beim Tod Jesu? Satan, der immer Propaganda gegen Gott gemacht hat im Universum, hat sich aber blamiert, hat sich sehr blamiert als Mörder. Der wollte eigentlich von Anfang an Gott absetzen und so weiter. Und nach 4000 Jahren Propaganda gegen Gott im Universum, niemand wollte im Universum noch mit ihm noch reden. Und deswegen sagte Jesus kurz vor der Kreuzigung, ich habe den Satan gesehen, wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Also das war Schluss. Niemand wollte ihn noch hören. Du bist der Letzte, du hast dich sehr entlarvt als das schlimmste Wesen im Universum. Jetzt wollte ich nochmal so zusammenfassen, noch ein paar Fragen beantworten. Warum ist Jesus gekommen? Das ist einfach zu beantworten, um uns zu erlösen. Ja? Um uns zu erlösen. Warum? Warum schaffen die Menschen sich nicht selbst zu erlösen, wie man in heidnischen Religionen versucht, wie man in falschen christlichen Religionen auch versucht, nach Wagenprinzip, etwas mehr als 50% gute Werke, du wirst gerettet. Ja? Man muss an die Gerechtigkeit Gottes denken. Die Sünde, die du getan hast, die müssen verschwinden, aber wie kannst du sie ungeschehen machen? Also logisch, der Mensch kann sich nie selbst erlösen und nur Gott hat die Initiative ergriffen, ich muss meine Geschöpfe retten, sonst haben die keine Chance. Ja? Wie war das praktisch, dass Jesus die Sünden auf sich genommen hat? Also das ist so eine Metapher. Ja? Was bedeutet das praktisch? In 2. Korinther 5, 21 steht es, Jesus wurde zur Sünde gemacht für uns. Was heißt das praktisch? Zur Sünde, ja. Also das sagt praktisch im meisten Moment nichts. Ich habe lange überlegt, was soll das bedeuten. Wir wissen, für jede Sünde am jüngsten Gericht muss jeder, der die Gnade nicht haben will, leiden. Jesus hat die Sünde aller Milliarden von Menschen auf sich genommen. Das heißt, der musste für jeden einzelnen Menschen in der Höhle leiden praktisch. Also, wobei die Höhle kein Ort ist, ist ein Zustand. Ja? Jesus hat sicher in erster Linie körperlich gelitten durch die Kreuzigung. Aber das alleine hätte uns nicht retten können. Das wäre der erste Tod. Ja, Jesus ist den zweiten Tod gestorben. Das heißt, er war seelisch versetzt in die Leiden aller Milliarden Menschen, die verloren gehen am jüngsten Gericht. Und für jede Sünde von mir und von dir und von den anderen Menschen musste er erleben, was das bedeutet, verloren zu gehen zu denken, ich habe die Chance gehabt, gerettet zu werden und ich bin nicht und Gott ist da mit dem neuen Hauptstadt. Und das macht so schreckliche seelische, psychische Belastung. Und was hat Jesus praktisch getötet? Aus der Geschichte wissen wir, dass bei der Kreuzigung nur am dritten Tag konnte jemand sterben. Ja? Wodurch? Durch Erstickung. Weil am Kreuz so hängen da, bei jeder Einatmung musste der Gekreuzte sich hochziehen, damit er Zweifel nach unten verlegen kann, also das Atmungsmotor. Und furchtbar, die Schmerzen waren noch schlimmer dabei. Und die haben ausgehalten, die Menschen, mit diese Anstrengung, schmerzhafte Anstrengung, bis mindestens 3 Tage. Man hat aus der Geschichte erfahren, bis 12 Tage konnten die Menschen am Kreuz bleiben, am Leben. Ja? Und also Jesus sicher hat auch die körperlichen Schmerzen gelitten, wie alle anderen Gekreuzigten, aber viel, viel schlimmer waren die seelischen Schmerzen, weil er hat erlebt, also diese Strafe für die Sünde aller Milliarden von Menschen. Also als Mensch konnte er noch eine gewisse Schmerzgrenze haben, ja, aber er war gleichzeitig Gott und deswegen konnte er unendlich leiden, nach oben, das war keine Grenze für Jesus als Gott. Und was hat ihn de facto getötet? Also die Kreuzigung nicht, Blutverlust war da, aber war nicht ausreichend für einen hämorrhagischen Schock. Bei diesem furchtbaren Stress werden heutzutage, weiß man, werden Stresshormone ausgeschüttet im Körper. Weiß nicht, jemand hat Ahnung, hier ist von, niemand ist von medizinisch hier. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, das sind 3 Stresshormone, die attackieren alle Organe des Körpers, ja, und auch das Herz. Nach weniger als 4 Stunden am Kreuz hat Jesus seinen Geist schon aufgegeben. Das heißt, ich musste immer Todesursache ausfüllen, also unzählige Male habe ich das gemacht. Grundkrankheit muss man eintragen, ja, Kreuzigung der Fall, ja. Direkte Todesursache habe ich so gefunden, also als Arzt. Multiorganversagen durch diese Stresshormone und Herzstillstand dann, ja. Okay, ich weiß nicht, das ist nur meine Spekulation. Im nächsten Leben erfahre ich, ob ich meine Hypothese also stimmt oder nicht. Also die körperliche Gewalt, die Jesus erlitten hat, vor dem Kreuz und am Kreuz, wurde in einem Film von Mel Gibson, vor 10, 15, 20 Jahren war dieser Film, habt ihr das vielleicht erlebt, also wo die Kreuzigung so brutal präsentiert wurde. Und ich habe gehört von Frauen, die konnten nicht zu Ende den Film anschauen, aber in Wirklichkeit, die Historiker sagen, es war tatsächlich so grausam, wie dieser Mel Gibson also den Film gemacht hat, über die Quälerei, die Jesus durchgemacht hat. Aber viel, viel schlimmer waren dann die seelischen Schmerzen, die Menschen am jüngsten Tag dann haben werden. Und er musste, damit er alle rettet, musste milliardenfach höher leiden, ja, als ein normaler Gekreuzigter. Also, wer hat Jesus getötet, als Frage? Die Christen sagen, die Juden haben ihn getötet, ja, deswegen wurden sie verfolgt. Wer hat Jesus getötet in Wirklichkeit? Meine Sünden, deine Sünden und die Sünden aller Milliarden Menschen. Der ist an dieser Sündenlast gestorben. Ja. Was hat Jesus noch erreicht mit seinem ersten Kommen? Was wollte er zuerst? Zuerst hat er versucht, die jüdische Religion zu reformieren. Hat nicht funktioniert, absolut nichts. Ja, nicht mehr die Apostel haben ihn verstanden. Dann hat er gut drei Jahre lang hat er versucht zu korrigieren das Gottesbild. Die Menschen hatten, wie heutzutage auch, wir bekehren uns, aber wir haben Angst vor der Strafe am jüngsten Gericht. Ja, das ist nicht richtig, aber so dachten die Menschen damals auch. Jesus hat 3 Jahre lang immer wieder gepredigt. Hab keine Angst vor Gott. Mein Vater ist so lieb wie ich. Ja, der hat versucht, das Gottesbild zu korrigieren. Hat eigentlich wenig Erfolg, so viel ich weiß auch heutzutage. ich weiß nicht, wie viele Adventisten noch glauben, ja, aus Angst. Was hat Gott von wenn einer aus Angst sich bekehrt? Das ist keine Freude für ihn. Ja, wenn wir uns nicht aus Liebe nach ihm fragen, dann ist das letztendlich, wir müssen wachsen. Am Anfang ist Gott zufrieden, wenigstens die Menschen bekehren sich aus Angst vor der Strafe. Aber Gott ist ein lieber Vater, er will doch nicht quälen, nicht strafen, er will doch alle retten. Ja? Dann, was hat Jesus noch gezeigt durch sein Leben 3 Jahre hier? Er war ein Vorbild. Er hat gezeigt, so ist das christliche Leben, so wie ich euch zeige. Ja, also Vorbildfunktion. Und was auch sehr wichtig ist, sein Tod hatte Bedeutung für das ganze Universum. Er hat durch seine Verdienste am Kreuz, durch seine Geschichte am Kreuz, hat dem Universum gezeigt, Rebellion hatte keine Begründung und haben alle im Universum verstanden, nachdem sie vergiftet worden sind durch die satanische Ideen, ja, dass Gott maximale Liebe und maximale Gerechtigkeit zeigt seinen Geschöpfen. Und in der Ewigkeit von niemand wird noch auf die Idee kommen, zu sagen, Gott, du bist nicht lieb und nicht gerecht. Die Kreuzesmerkmale werden für die Ewigkeit daran erinnern, ja, dass Gott uns tatsächlich so viel geliebt hat, dass er in den Tod für uns gegangen ist. Also ewige Ruhe und Sicherheit für die Ewigkeit. Jetzt kurz nochmal am Ende noch falsche Meinungen über das Erlösungsgeschehen, ja, das Kreuzesgeschehen. Auch heutzutage denken wir vielleicht nochmal, weil Paulus drückt sich ein bisschen komplizierter aus, Gott war zornig, ja, und er musste das Blut zu Jesu sehen, damit er sich beruhigt und sich versöhnt mit uns. Total satanische Idee. Also Zorn Gottes ist nicht unser Zorn. Ja, das ist ein anderes Thema. Und humanistisch geprägte Menschen von heute, die sagen, es war völlig ungerecht, dass der unschuldige Jesus bestraft wurde für uns schuldige Wesen. Ja, das ist menschliche Gerechtigkeit. Menschliche Gerechtigkeit Sinn. Göttliche Gerechtigkeit ist anders. Darüber sicher werden wir im nächsten Leben mehr erfahren. Was kann man noch falsch verstehen? Das war der Text auch heute bei der Lektion. Gott hat so viel die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also der hat ihn geopfert, damit er uns retten kann. Ja, das ist total satanisch. Also er musste einmal, Jesus wurde nicht gezwungen vom Vater, geh auf die Erde, werde Mensch und rette die menschliche Rasse. Am Anfang habe ich gesagt, die drei Personen der Gottheit sind gleich in jeder Hinsicht und austauschbar. Genauso hätte der Vater auf die Welt kommen können und ans Kreuz gehen können oder der Heilige Geist. Das war eine Vereinbarung und Jesus freiwillig ist gekommen, Mensch geworden, also dass Gott Vater befohlen hat, den Sohn, du musst dich opfern, also das ist völlig unbiblisch. Manche von heute sagen, das Kreuz, was ist geschehen, war zu viel, war nicht nötig. Das sind die modernen Theologen von heute. Sagt, wenn Gott vergibt, dann darf er machen, was er will. Wie im Islam gesagt wird. Ja? Also, wir glauben, dass das Kreuz nötig ist, aber viele moderne Theologen kommen mit solchen Ideen. In einer historischen Kirche von heute, die wir kennen, wird praktiziert, das blutige also Opfer Jesu war nicht genug. Wir müssen auf ihn opfern, unblutig, in jedem Gottesdienst. Ja, also total unbiblisch, oder? Ich habe eine Kollegin gehabt, Krankenschwester, Maria hieß sie. Die hat so viel Leid gehabt, auch Krebsarten und so. Und bei jedes Mal sagte sie, wie viel muss ich noch bestraft werden für meine Sünden? Also sie hat nicht, habe ich versucht ihm zu erklären, ist doch genug, Jesus hat genug gelebt für dich. Nein, wir sind uns so beigebracht worden, wir müssen für unsere Sünden mitleiden. Ja? Die Leiden Jesu waren nicht genug. Eine große Irrlehre, die sehr verbreitet ist, auch über das Kreuz, heutzutage noch. Jesus hat am Kreuz hat er das Gesetz Gottes abgeschafft. Ja? Also alle protestantischen Gemeinschaften behaupten, das Gesetz, das moralische Gesetz, die 10 Gebote ist abgeschafft. Ja? Was sagt Offenbarung 12 oder 13, also gegen Ende, welche die wahre Gemeinde, die übrigen, diejenigen, die Gesetz und Evangelium hochhalten, Glaube an Jesus, ne? Und die 10 Gebote, also Erkennungszeichen der wahren Gemeinde der Endzeit. Ja, also das ist mit ein Grund, warum Gott die adventistische Kirche ins Leben gerufen hat, damit Gesetz in Gleichgewicht mit Gnade hochgehalten wird. Und weil die anderen wollen auch von der Heiligung nichts mehr wissen. Ich glaube an Jesus, haben wir bei den Enkelkindern gesehen, das ist mir genug. Ja? Und tut sich nichts. Mein Schwiegersohn sagte, lass mich in Ruhe mit Heiligung. Ich habe Johannes, weiß nicht welches Kapitel, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht zum Gericht und so weiter, er ist gerettet. Obwohl wir das, die Bosheit von ihm so oft erlebt haben. Aber er sicher hat Heilsgewissheit. Ja? Also, wir haben eine große Rolle hier und Gott wollte, weil Gnade, Begnadigung alleine ist sinnlos. Die Logik sagt, also wovon bist du begnadigt? Weil du dir das moralische Gesetz übertreten hast, deswegen brauchst du die Gnade. Ja? Also wir haben mit unserer Theologie eine große Rolle. Noch eine, vielleicht die schlimmste Irrlehre, die wir heutzutage noch erleben. Es gibt eine Gemeinschaft, die das behauptet. Jesus war das erstgeschaffene Wesen, extra geschaffen worden, damit er die menschliche Rasse erlöst. Warum ist das so gefährlich? Einmal, Gottes Bild wird total schlecht präsentiert. Er ist ein Egoist, der erniedrigt sich doch nicht und rettet die Menschen. Ich habe doch Jesus extra geschaffen, er soll das Problem Sünde erlösen. Und warum ist das Ganze verkehrt und hätte uns nichts geholfen, wenn Jesus tatsächlich das erstgeschaffene Wesen wäre? Wir haben nicht gegen ihn gesündigt, sondern gegen Gott. Ja, dieses geschaffene Wesen kann nicht ewiges Leben haben, ja, und kann uns nicht helfen. Nur Gott alleine, der für uns gelitten hat, kann uns ewiges Leben schenken. Und da habe ich einen Text in im Evangelium gefunden, Römer 8, 24. Jesus sagt einmal, wer nicht glaubt, dass ich Jahwe bin, also der ewig Seiende bin, der bleibt in seinen Sünden. Ja? Leider auch in unseren Reihen, immer mehr wie in Rumänien, immer mehr lehnen die göttliche Jesu ab. Eine gefährliche Sache. Ja? Ist sehr gefährlich. Also, was wir Adventisten noch besser verstanden haben als die anderen Christen, dass Jesus 2000 Jahre nicht arbeitslos war. Die anderen alle sagen, Jesus hat erledigt vor 2000 Jahren und die sind am Kreuz geblieben. Wir sollen den anderen Christen erzählen, Jesus hat Tag und Nacht als hoher Priester für uns sich eingesetzt für uns, wenn wir beten, nur durch seine Verdienste kommen unsere Gebete bei Gott Vater an. Ungefähr so also wollte ich erzählen über das große Thema. Ich habe den Eindruck, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige und jeden Tag ein bisschen darüber nachdenke, wachse in der Liebe zu Gott. Und ich wünsche euch das auch. Amen.